Also Metaversum ist nicht nur die virtuelle, immersive Spielewelt, in der ich mich bewege. Das Metaversum kann auch eine andere Form noch sein, nämlich in der Augmented und Mixed Reality Variante, das heißt der reale Alltag wird mit digitalen Zusatzinformationen überlagert und das passiert dann über entsprechende AR-Brillen oder Mixed Reality Brillen. Web 2.0 heißt I gonna make it, Web 3.0 ist we gonna make it. Und das muss man sich auf die Fahnen schreiben. Wenn ich in diesem Metaversum mich positionieren möchte, dann muss ich ein Angebot schaffen, das von vornherein interaktiv gestaltet ist, auf Kooperation und auch modifizierbar.
Sie hören Horizonterweiterung. Den Podcast mit Tiefgang zu Medien-, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience-Agentur.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizonterweiterung. Heute wollen wir über das große Trendthema der aktuellen Tage, der aktuellen Stunde sprechen, das Metaverse. Und dazu darf ich einen Gast begrüßen, der uns aus Deutschland zugeschaltet ist. Wir sitzen einander virtuell gegenüber. Sandro Megerle ist Senior Trend Analyst beim Unternehmen Trend One. Er ist dort seit bereits 13 Jahren tätig und beschäftigt sich tagtäglich mit Trendthemen und macht sich Gedanken, was denn quasi so die Themen von morgen sind. Lieber Sandro, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du hier bei uns zu Gast bist.
Ja, danke Jürgen für die Einladung. Guten Morgen in die Runde. Und da hast du tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht. Wir sind damit tagtäglich konfrontiert mit dem Metaversum, beziehungsweise sind wir auch dabei, das Metaversum für uns zu ergründen, was es denn genau ist. Weil es gibt natürlich unzählige Varianten eines Metaversums und unterschiedliche Philosophien eines Metaversums. Und wir sind da noch recht ganz am Anfang einer Entwicklung, die uns wahrscheinlich nachhaltig in den nächsten Jahren begleiten wird. Aber wo es genau hingeht, ich glaube, jeder, der jetzt schon genau konkret eine Richtung vorgeben kann, der befindet sich in einer Situation, wo wir uns 1995 befunden haben mit dem Internet. Wir wissen, es passiert was, aber in welche Richtung es genau geht, das ist ein großer Szenario-Trichter.
Sag uns mal so zum Eingang, Metaverse, warum eigentlich dieser Hype, woher kommt das auf einmal? Hat das was mit Mark Zuckerberg zu tun, dass der irgendwie das ausgerufen hat? Ist das etwas, was schon länger irgendwie schwelt und jetzt an die Oberfläche gekommen ist? Aber warum beschäftigen wir uns auf einmal alle mit der Frage, was denn dieses Metaverse ist und was wir dort tun können?
Ja, das ist schon was ganz Gutes aufgegriffen mit Herrn Zuckerberg, aber ich hole noch ein bisschen weiter aus als das Metaversum. Gibt es in seinen Grundzügen eigentlich schon länger. Es wurde halt nur nicht Metaversum an sich genannt. Also es wird oft referenziert auf einen Roman aus den 90er Jahren, Snow Crash. Auf den referenzieren eigentlich alle, die so ein bisschen tiefer sich mit der Thematik des Metaversums auseinandersetzen. Dort wurde das erste Mal so eine narrative, fiktive Version eines Metaversums zum Besten gegeben. Und in der aktuelleren Medienkultur wurde es dann wahrscheinlich sehr bekannt über diesen Film Ready Player One, den vielleicht einige von Ihnen schon gesehen haben, der sehr sehenswert ist. Aber falls Sie die Möglichkeit haben, lesen Sie bitte das Buch oder das Hörspiel, das noch deutlich, deutlich mehr in die Tiefe geht, was denn ein Metaversum bedeuten kann. Aber der Hype des Metaversums, der speist sich meiner Meinung nach aus mehreren Dingen. Also das eine ist erstmal natürlich, ist es mitten in der Corona-Pandemie aufgekommen. Das heißt, wir saßen sowieso alle zu Hause mit unseren Rechnern und wussten nicht, was tun mit unserer Zeit. Dann haben vielleicht einige schon über Gaming-Welten wie Fortnite sich schon in virtuellen Welten bewegt. Und auf einmal kam dann dieses Thema auf, also dass man verschiedene virtuelle Welten miteinander vernetzen kann und das sozusagen als zweite digitale Realität mit unzähligen Möglichkeiten mehr oder weniger aufgreifen kann. Natürlich ist es eine Form von Eskapismus auch mit enthalten. Das heißt, ich kann mich meinem Alltag entziehen, der vielleicht damals durch Corona geprägt, heute durch geopolitische Lagen nicht gerade das Schönste ist. Und da kann ich mich einfach mal kurz mal für eine Stunde oder für zwei in andere Welten versetzen. Also ganz großes Thema sehe ich hier auch der Überhang vom Gaming-Bereich, dass da ganz viele Leute schon sehr Erfahrung hatten, wie man in diesen Welten navigiert. Und dann komme ich jetzt auf deine These zurück, nämlich dass Mark Zuckerberg, ich glaube es war Oktober letzten Jahres, auf einmal ausgerufen hat, sein Unternehmen wird es Meta heißen und wird das Metaversum entwickeln, was natürlich sehr mit viel Kritik diskutiert wurde eigentlich, dass er sich jetzt sozusagen herausnimmt, das Metaversum zu erstellen. Und hier muss man, glaube ich, gleich eine Unterscheidung treffen zu Beginn unseres Gesprächs. Man hat auf der einen Seite das Metaversum im eigentlichen Sinne, also ein sehr teilweise philosophisches Konstrukt, und auf der anderen Seite, ich nenne es mal Metaversum Experiences. Das sind praktisch Erfahrungen, die als Naming Metaverse tragen, aber die eigentlich kein eigentliches Metaversum im eigentlichen Sinne sind, die mir praktisch die Oberfläche bieten. Aber der Unterbau eines Metaversums, da wird es so richtig spannend, weil das natürlich, da steckt so ein bisschen der revolutionäre Gedanke drin, in diesem neuen Paradigma der Vernetzung des Metaversums. Da fallen dann zum Beispiel Web 3.0, diese ganzen Krypto-Technologien, die da maßgeblich die Grundlage sind für eine neue Form der Interaktion, der ja des Zusammenkommens in dieser Sphäre. Genau, also da spielen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren mit hinein. Und natürlich dieser Hype Metaversum war schon stark in Verbindung mit diesem Ausruf von Zuckerberg. Ich glaube, man hat es auch gesehen an verschiedenen Aktienkursen von Unternehmen und auch Kryptowährungen wie Decentraland, die ist schon seit 2017 haben wir die bei uns in der Datenbank. Damals war so ein ganz, ganz kleines Thema und die sind einfach durch die Decke geschossen, weil natürlich dann richtig viel Aufmerksamkeit auf diesen Begriff geflossen ist.
Du hast es jetzt gerade auch angesprochen, einige Male, es ist ein wahnsinnig großer Hype um das Thema entstanden. Wir beschäftigen uns alle damit, wir versuchen herauszufinden, wie du auch gesagt hast, was das eigentlich ist, wie wir es charakterisieren, wie es in sich gestaltet sein könnte und wie wir uns dort bewegen können. Bevor wir auf das ein wenig im Detail eingehen, nimm uns doch auch ein wenig mit auf quasi deine Arbeit und deine Beschäftigung mit dem Thema, nämlich auch der Frage, dieses Hype-Thema, dieses Trend-Thema, über das wir jetzt sprechen. Ab wann seht ihr denn, dass so etwas auch mehr ist als eine Blase, dass das wirklich etwas ist, was quasi nachhaltig uns beschäftigen wird, und mehr ist als nur ein Schlagwort von Mark Zuckerberg, um es jetzt ein wenig salopp zu sagen. Also welche Indikatoren hast du denn auch, dass quasi dieses Thema nicht wie, wir kennen es Anfang der 2000er Jahre, dann eine Blase war, sondern wirklich etwas nachhaltig Bleibendes ist?
Okay, da muss ich mich ein bisschen ausholen und auf meinen täglichen Arbeitsprozess eingehen. Also ich habe ein Trend-Redaktionsteam, die mir tagtäglich Signale zuspielen und gleichzeitig ein externes Trend-Scouting-Netzwerk, die mir ebenfalls Signale zuspielen. Und da bekomme ich dann Inhalte aus unterschiedlichsten Branchen, aus unterschiedlichsten Ländern, die auf meinem tagtäglich auf meinem Schreibtisch landen sozusagen, die ich dann evaluiere und bewerte mit meinem Team zusammen. Und da haben wir schon seit einiger Zeit, sehen wir dann diese Weak Signals, bei uns heißen die Mikrotrends, die dann bei uns zugespielt werden und wir die analysieren und zu größeren Themen zusammenpacken. Und da merkst du dann immer, also nicht nur beim Metaversum, auch bei anderen Themen, wenn du merkst, aus verschiedenen Branchen kommen erstmal ähnliche Mechaniken auf uns zu. Und du merkst auch, es ist nicht nur dann vielleicht nur branchenbezogen, du merkst auch, es gibt schon erste Anbieter, die sich Systematiken übernehmen als Dienstleister in dem Bereich. Und dann setzt sich nach und nach so ein Bild zusammen. Du hast nicht nur den gleichen Sachverhalt oder die gleiche Mechanik in unterschiedlichen Branchen. Du merkst schon, es gibt Unternehmer, die auch ein unternehmerisches Risiko eingehen und sich dort früh positionieren und Dienstleistungen anbieten. Und so setzt sich nach und nach so ein Bild zusammen. Und in der fortlaufenden Arbeit nutzen wir diese Inhalte, um mit unseren Kundinnen dann auch darüber nachzudenken, wie kann man denn aus einer Branche einen Sachverhalt auf dein Themenfeld, auf dein Unternehmen oder auf dein Ansinnen übertragen. Und da wird es dann richtig spannend, weil ein Trend, da muss man immer durch die Oberfläche durchschauen. Also ein Trend, da wirkt immer auf verschiedenen Ebenen. Wenn er nur auf einer Ebene wirkt, dann ist es eher ein Hype oder eine Mode. Und diese Vielschichtigkeit, also diese Meta-Ebenen, ein kleines Wortspiel, ist beim Metaversum natürlich dann nachhaltig gegeben, weil da spielen so viele Sachverhalte mit rein. Also erstmal die grundlegende Internetarchitektur. Man sagt ja, Web 2.0 ist eine Frontend-Innovation, Web 3.0 ist eine Backend-Innovation. Und auf dieser Backend-Innovation fußt das reine Metaversum, wie ich es jetzt mal nenne, fußt hier an. Dann haben wir natürlich am Frontend neue Technologien, die wahrscheinlich viele erstmal mit dem Metaversum an sich verbinden. Das heißt jetzt Virtual Reality, das heißt Augmented oder Mixed Reality, also praktisch die Zugangs-Devices, Zugangsmedien. Und dann sieht man natürlich auch viel aus dem Krypto-Boom heraus, also mit neuen Mechaniken wie Besitzstände eindeutig gewissen Userinnen zugewiesen werden. Es entsteht einfach ein neues Ökosystem, die es bis dato noch gar nicht so gab. Und da sehen wir dann schon, okay, da ist schon richtig viel Zug dahinter. Und ich glaube, ich referiere nochmal kurz zurück auf meine Eingangsthese, nämlich, dass es diese Metaversum-Experiences gibt. Und ich glaube, das wird auch das Thema sein, wo sich ganz, ganz viele Nutzerinnen erstmal aufhalten werden. Und dann gibt es sozusagen so die Nerds, die da durch diese Oberfläche durchstoßen und die sich dann schon eher mit Web 3.0-Mechaniken auseinandersetzen, für die NFTs zum Beispiel tägliches Business ist, die auf dezentralen Decentralized Finance-Plattformen ihre Geschäfte tätigen. Da merkst du schon, es sind so zwei Welten, die sich von verschiedenen Richtungen auf ein Ziel ernähren, nämlich diesen neuen, ich nenne es mal Vernetzungsparadigma. Also das Metaversum ist eine Vielzahl an verschiedenen Technologien, Konzepten, die ja unter dem Begriff Metaversum subsumiert werden. Also das ist das Gleiche wie das Internet damals. Das Internet ist ja nicht nur das Internet an sich, sondern auch viele Endgeräte, viele Dienstleistungen, die alle zusammen ein Gesamtbild geben.
Das heißt, zu einem Gutteil wird das Charakteristikum des Metaverse auch dadurch definiert sein, welche Player dort aktiv sind und mit welchen Inhalten, Technologien und so weiter es belebt wird. Aber es gibt nicht das eine Metaverse oder Metaversum, sondern das ist quasi ein Überbegriff für eine Vielzahl an, wie du skizziert hast, Ideen, Anwendungen, Transaktionen, technologischen Abläufen und so weiter.
Genau. Also wir haben sind hier auch intern zu der Begrifflichkeit gekommen. Wir sprechen eigentlich schon gar nicht mal von Metaversum, sondern von Metaversen, weil das eher genau diesen Gedanken aufgreift, dass es viele verschiedene digitale Sphären gibt, die erstmal für sich alleine stehen. Und das Metaversum in der fiktiven Version ist ja ein interoperables System, wo ich von Welt zu Welt zu Welt springen kann, meine digitalen Inhalte mit mir nehme, aber nicht nur die digitalen Inhalte an sich, sondern auch verbundene Daten, wie zum Beispiel im Gaming-Bereich XP als Erfahrungspunkte, dass ich die zum Beispiel transferieren kann von einem Metaversum in ein anderes. Und das ist gerade so da wo bewegen wir uns gerade. Wie kann man diese Interoperabilität denn erstmal technologisch darstellen? Wie sind die verschiedenen Metaversen denn eigentlich auch bereit, sich so zu öffnen, damit so eine Durchlässigkeit gegeben ist? Und das finde ich auch persönlich gerade mit am spannendsten, dass man das Metaversum oder die Metaversen an sich erstmal als eine Spielwiese sieht mit verschiedenen Spielfeldern, und ich als User kann mit diesen neuen Technologien mich dadurch navigieren. Vielleicht morgens eher das Arbeitsmetaversum, dann nachmittags eher so ein bisschen Gaming-Metaversum, und abends gehe ich dann vielleicht ein Metaversum, wo ich mich dann vielleicht mit Freunden treffe, oder was wir auch sehen, es gibt ja schon diverse, ich sag mal so Club-Anwendungen, wo man sich dann mit Leuten weltweit treffen kann und dann in einem unter Umständen einem VR-Club miteinander sich austauschen kann, tanzen, interagieren oder was auch immer. Also die Welt ist eigentlich voll unendlicher Möglichkeiten, was mit diesen Konzepten denn durchzuführen wäre.
Du hast das gerade angesprochen. Ihr beschäftigt euch sehr intensiv mit der Frage, mit euren Kunden gemeinsam, was man denn dort machen kann, und das tun viele andere auch. Wer treibt denn diese Entwicklung? Sind das gewisse Branchen? Sind das gewisse Player? Wer definiert denn da gerade auch, wie diese Zukunft aussehen wird? Lässt sich das so verallgemeinend zusammenfassen?
Also es gibt, sage ich mal, jetzt nicht das Unternehmen, das dominieren wird. Ja, erstmal ein kleiner Exkurs. Es kursiert ja mal kurz das Gerücht, dass Facebook, Meta, wie es jetzt heißt, dass sie The Sandbox, einer der größten Virtual Real Estate Plattformen, übernehmen möchten. Und das sorgt ja erstmal für ein bisschen für Erheiterung, weil läuft anders ab wie bei einer normalen Firmenübernahme. Also Meta kann gar nicht Sandbox an sich direkt übernehmen, sondern sie müssten ja erstmal auf alle Nutzerinnen zugehen, die dort Besitzstände haben, gesichert in NFTs, in verschiedenen Virtual Real Estates, und müssten sozusagen denen ja ein Übernahmeangebot machen, um die komplette Plattform zu übernehmen. Das ist schon mal erst ein Unterschied. Und dann gibt es natürlich gewisse große Player, die natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hast du vielleicht auch mitbekommen, ich glaube letzte Woche war das, Lava Labs hat auch eine Plattform gelauncht, ein Metaversum für ihre Bored Ape Yacht Club NFTs. Und da ein kleiner Exkurs: Bored Ape Yacht Club NFTs sind eigentlich diese Affenbildchen, die da im Internet kursieren, die für unglaubliche Summen transferiert werden, mehrere hunderttausend Dollar. Und ich glaube, Justin Bieber hat sich letztes Jahr noch einen für 1,3 Millionen US-Dollar gekauft. Das ist erstmal total absurd, aber dahinter steckt erstmal, dass das ein Zugang ist zu einer Community. Also mit diesem Beyond Ape Affen habe ich den Zugang zu einem sehr exklusiven Club, und dort tummeln sich dann viele Celebrities, und das ist sozusagen ein neues Statussymbol in der digitalen Sphäre, wo sich dann viele Leute miteinander austauschen. Genau, und genau diese, sie haben eine neue Plattform rausgebracht, Aladdin hießen die, und das hat so einen Hype gesorgt. Und die Leute, die zugangsberechtigt waren, sich so ein Claim erstellen durften für ein gewisses Land, die haben teilweise bis zu $3,000 Gasgebühren gezahlt, um das Land zu kaufen. Also ungefähr ein ETH zu den damaligen Preisen. Das muss man sich vorstellen, das sind nur die Gebühren, die Netzwerkgebühren, um das tatsächliche Land zu bekommen. Also da steckte extrem viel Kapital und Aufmerksamkeit hinter. Und gleichzeitig ist das Ethereum-Netzwerk, hat sich ein bisschen gestritten, ob es das Ethereum-Netzwerk war oder der Smart Contract von Lava Labs, ein bisschen abgeschmiert, so dass da, ich glaube, über 180 Millionen US-Dollar Netzwerkgebühren einfach flöten gegangen sind. Einfach im Netz verschwunden und die Ethereum-Nodes anbieten, haben natürlich gut verdient. Und da sieht man erstmal, welche Aufmerksamkeit das ganze Thema mit sich bringt. Aber den zentralen Player gibt es nicht. Es gibt erstmal prominente Plattformen, also hatte ich eigentlich schon genannt, das ist The Sandbox zum Beispiel oder die Decentraland sind wahrscheinlich mit die bekanntesten. Und dort positionieren sich schon einige Unternehmen, die das natürlich nutzen, ganz im Stile der Attention Economy. Ich möchte Aufmerksamkeit generieren und Impressionen bei Kundinnen hinterlassen. Und wo mache ich das? Da, wo die sich natürlich aufhalten. Und so die Avantgarde und die Early Adaptoren, die bewegen sich in diesem Bereich. Also wenn ich als Marke dort Interaktion mit meinen Kundinnen haben möchte, dann muss ich auch dorthin gehen. Gibt es viele, viele Beispiele, die sich dort schon positionieren. Samsung zum Beispiel, die haben hier einen Flagship Store nachgebaut in Decentraland. Nike hat sein komplettes Headquarter aus Oregon in Roblox, glaube ich, nachgebaut. Vans hat eine komplett eigene Skating-Welt, ich glaube, auf Roblox nachgebaut, wo die Nutzer dann nicht nur Freizeitaktivitäten sozusagen im Metaverse-Stil durchgehen können, also sprich ein bisschen rumskaten, sondern sie können auch direkt mit diversen Produkten der Marke interagieren. Also bei Vans bietet es sich natürlich an, dass ich dann Skateboards und Skateschuhe dort ausprobieren kann als virtuelle 3D-Modelle. Und wenn ich da, sage ich mal, mehrere Stunden dann damit interagiert habe, wächst vielleicht bei mir auch der Wunsch, die Schuhe habe ich jetzt schon 4 Stunden in diesem Metaversum anprobiert, finde ich gut, vielleicht kaufe ich mir die auch im realen Leben. Und hier kommt schon auch so ein bisschen so diese hybride Customer Journey der Zukunft zum Tragen. Das heißt, die Kundinnen, die mit diesen entsprechenden Inhalten schon interagiert haben, die entwickeln natürlich eine Präferenz dann auch diesen Inhalt gegenüber oder diesen Produkten im Realleben. Und so, dann wird es vielleicht eher der Vans-Schuh anstatt der Adidas-Schuh in dem Beispiel. Und das gleiche auch bei Nike. Nike ist da sehr, sehr, sehr präsent. Und Nike hat auch einen ganz schönen Kniff bei mit ihrem mit ihrer Welt. Da kann ich nämlich auch Daten von meinem Wearable, also sprich, wenn ich eine Wearable-Watch habe und viel laufen gehe oder andere Sportarten mache, kann ich diese Daten mit in dieses Metaversum übertragen und dann gewisse Leistungen meines Avatars dadurch beeinflussen. Und hier haben wir diesen Other Way Around. Hier kommt dann Interaktion aus der realen Welt, die sich im Metaversum ausspielen. Also wir haben ein ständiges Interaktion zwischen On und Offline oder zwischen Meta und Non-Meta und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, wo sich gerade viele Unternehmen bewegen. Und sonst sehen wir natürlich viele Showrooms, die gerade dort positioniert werden, aber auch teilweise Brands, die eher so einen Silo-Gedanken haben, die eigene Metaversen aufbauen. BMW ist ein Beispiel. BMW hat ein ganz eigenes Metaversum aufgebaut. Ich glaube, es nennt sich Joytopia, um einfach so ein bisschen Branding-Effekte zu erzielen. Dort konnte man exklusiv Coldplay-Konzerte anhören und wurde durch die Show geführt von Prominenten. Ich glaube, Christoph Waltz war der Showmoderator und da merkt man schon, dass die da auffahren. Das sind nicht gerade die günstigsten Künstler, die sie dafür berücksichtigen. Und man sieht einfach, was für eine Reichweite das erzielen kann. Und da würde ich gerne noch einmal einen Schlag zurück machen, nämlich schon vor 2 Jahren war das auf Fortnite, damals mit die größte Gaming-Plattform, war das erste größere Konzert von DJ Marshmello aus den USA und er hatte dann einfach mal vor 10 Millionen Leuten ein Konzert gehabt und 10 Millionen Leute, das muss man sich mal vorstellen, das ist 60 Mal Woodstock und das einfach mal so kurz gelauncht und da sieht man mal, wie die Zeiten sich geändert haben und mittlerweile hat sich das auf Fortnite, wobei man ein bisschen vorsichtig sein muss, Fortnite ist kein eigentliches Metaversum an sich, also hier referenziere ich als Metaversum Experience, hat sich so weiterentwickelt, dass es vor kurzem ein Dua Lipa-Konzert gab und dem konnte ich auch beiwohnen. Und Dua Lipa ist dann auf jeden einzelnen User individuell mal zugegangen. Man konnte mit dieser Figur auch tanzen. Das heißt, ich habe ein Publikum von Millionen Menschen, aber gleichzeitig so eine One-on-One-Kommunikation und Interaktion auch noch möglich. Und da sieht man mal, welche Potenziale da drin mehr oder weniger verborgen sind, die bei weitem noch nicht gehoben sind. Also wie gesagt, nutze gerne nochmal diese These von 1995 und Internet. Da bewegen wir uns gerade. Also es wird noch einige Hype-Cycles geben, wo das stark nach oben gehen wird oder auch stark nach unten, was wir gerade ist vielleicht die letzten Tage ein bisschen durch einen starken Kursverfall von diversen Kryptowährungen, die auch zugrunde liegen für viele Metaversen, sehen, dass gerade so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist. Aber schauen wir mal gemäß dem Gartner-Hype-Cycle, was so das Tal der Deillusionierung durchlaufen wird und was danach so die nachhaltigen Angebote sind, die uns das Metaversum hier liefert.
Du hast jetzt einige Beispiele skizziert, wo eben auch große Brands schon offensichtlich sehr viel Geld investieren, um dort vertreten zu sein und präsent zu sein. Was ist denn deine Meinung zu quasi den Risiken des Ganzen? Also was sollten und dürfen Marken denn auch nicht tun, wenn sie sich in dieser Welt bewegen? Das ist ja oftmals auch ein sehr schmaler Grat, beziehungsweise denken, wie du gesagt hast, Marken ja oft auch in diesen alten, tradierten Silos und Modellen. Also was würdest du Marken und Unternehmen raten, denn eher nicht zu tun, wenn sie da aktiv sind?
Eher nicht zu tun. Also man muss erstmal sozusagen einen kleinen Mindshift hinlegen. Also wenn ich mich in diese Welt bewege, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie durch Kollaboration, Interaktion von Mitgliedern einer Community praktiziert werden, dann kann ich mich dort nicht hinstellen und einfach nur sagen, ich bin Marke A, das ist meine Aussage und die ist unveränderbar, unverfälschbar und take it or leave it. Das wird nicht funktionieren. Man muss das so aufbauen, dass man von vornherein sein Angebot interaktiv gestaltet, in Interaktion geht mit den Nutzerinnen. Da gibt es auch ein ganz schönes Beispiel oder eine schöne These zu, heißt Play the Brand. Das heißt, die Marken müssen spielerisch rangehen. Also meine Botschaft, die muss modifizierbar sein, teilbar sein, erweiterbar sein durch Nutzerinnen. Ich habe auch schon Kampagnen gesehen, da wird die Kampagne sozusagen aus den Händen gegeben. Und die Nutzer können durch Interaktion erhalten die sozusagen Anteile als NFTs und haben dann eine Eigenmotivation, diese Botschaft dann durch die verschiedenen Metaversen zu tragen. Und das ist das Spannende. Es gibt auch so einen guten Merkspruch. Web 2.0 heißt I gonna make it. Web 3.0 ist we gonna make it. Und das muss man sich auf die Fahnen schreiben. Wenn ich in diesem Metaversum mich positionieren möchte, dann muss ich ein Angebot schaffen, das von vornherein interaktiv gestaltet ist, auf Kooperation und auch modifizierbar. Das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Sachen. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil natürlich man Kontrolle abgibt. Also man hat nicht mehr diese hundertprozentige Kontrolle über Markenbotschaft, Markenkern, weil die Nutzerinnen einfach damit spielen und das vielleicht remixen, in andere Kontexte setzen. Also man muss da schon sehr, sehr spielerisch angehen, was ich auch unseren Kunden und Kundinnen rate, dass man die ersten Schritte macht und es einfach mal ausprobiert. Wissen, was wir vor ein paar Jahren hatten mit diesen Startups, wo sich Unternehmen einfach parallel ein Startup an die Seite gesetzt haben, losgelöst von der Organisation und dann die Benefits dann in die eigentliche Organisation übernommen hat. Das Gleiche sollte man jetzt auch mit Aktivitäten im Metaversen tun. Man muss hier spielerisch aktiv sein. Man kann erste Erfahrung sammeln. Nicht jedes Unternehmen ist auf alle Fälle für das Metaversum geeignet im ersten Sinn, aber muss erstmal dort Erfahrung sammeln und das aufs eigene Unternehmen übertragen. Ist zum Beispiel meine Produktwelt dafür geeignet, ins Metaversum übertragen zu werden? Oder kann ich das Metaversum nutzen, zum Beispiel um interne Kommunikationsprozesse besser abzubilden oder um Teambuilding voranzutreiben? Also das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise und also mein Rat wäre, es auf alle Fälle auszuprobieren. Und man muss da auch nicht von Null an anfangen. Das heißt, man kann ja auch durchaus auf einige Services zugreifen, die mir recht schnell es erlauben, mich dort auszuprobieren. Ein Beispiel wäre aus UK, gibt es einen Anbieter, nennt sich AdMix. Die bieten sozusagen Digital Billboard-Werbung an im Metaverse. Also so kann ich mich in meiner Markenbotschaft erstmal in verschiedenen Welten ausspielen, ohne dass ich das selber viel groß programmieren muss. Das hat eher so die Mechanik, wie wir es sonst kennen, vielleicht mit Außenwerblern, dass ich mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt rede, meine Botschaft übermittle, dann definiere, zu welchen Zeiten und an welchen Orten das ausgespielt werden soll. Und dann wird das ausgespielt. Und das Interessante ist, dass ich natürlich auch einen Stream an Daten bekomme, der an mich zurückgespielt hat, dass ich auch sehe, wie wird denn meine Botschaft dort rezipiert. Das ist das eine. Oder anderes Beispiel, spannendes Krypto-Startup Council of Kings. Die haben sozusagen ein Virtual Real Estate Portfolio, das sie gerade ausbauen. Und da kann ich mich als Marke einmieten und kann sozusagen auch Spielewelten auf den entsprechenden Virtual Real Estate Flächen dann generieren. Und das ist insofern spannend, da die recht wertvolle Locations haben in The Sandbox und Decentraland. Das sind eigentlich so die nachgefragten Plätze. Habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, dass immer immense Summen da durch die Medien flattern und was da gewisse Firmen zahlen, um da in diesen Topspots, in diesen High Streets gefeatured zu sein. Und das ist als Unternehmen erstmal teuer, sich dort zu positionieren. Aber man kann Make-or-Buy-Entscheidung. Man kann erstmal so einen Dienstleister in Anspruch nehmen und dafür eine begrenzte Zeit seine Erfahrungen sammeln. Also da gibt es schon echt einige Unternehmen, die mir das ein bisschen leichter machen, dort schnell zu agieren.
Abschließend, wie groß ist denn das Potenzial jetzt auch, wenn man quasi aktive User unter Anführungszeichen jetzt schon betrachtet und uns quasi perspektivisch, wann werden sich denn überwiegende Teile der Gesellschaft in diesen digitalen Welten aufhalten, dort agieren, dort vertreten sein? Gibt's da aus deiner Sicht eine Prognose oder eine Einschätzung, um eben auch das ganze Potenzial irgendwie greifbar zu machen?
Ja, also so eine absolutistische, quantitative Einschätzung kann ich nicht geben. Ich kann nur sagen, es wird zunehmen. Man muss an dieser Stelle auch noch ein bisschen unterscheiden. Also das Metaversum ist nicht nur die virtuelle, immersive Spielewelt, in der ich mich bewege. Das Metaversum kann auch eine andere Form noch sein, nämlich in der Augmented und Mixed Reality Variante. Das heißt, der reale Alltag wird mit digitalen Zusatzinformationen überlagert. Und das passiert dann über entsprechende AR-Brillen oder Mixed-Reality-Brillen. Und da steht diesen Herbst ein wichtiges Event an, nämlich es wird gemunkelt, dass Apple jetzt final seine AR-Brille auf den Markt bringen wird. Und wir wissen alle, wie Apple damals das mobile Internet schon gepusht hat. Und Apple hat sich jetzt viel angeschaut. Da gab es schon zahlreiche kleine Unternehmen, die das probiert haben. Und also meine Einschätzung ist, dass wenn Apple mit sowas auf die Straße kommt, dass das auf alle Fälle höchst performant sein wird. Und wenn dann praktisch dieses Spatial Web, wie wir es auch nennen, das Internet dann losgelöst von dem eigenen Rechner auf die reale Umwelt sich nochmal projiziert, ist es auch eine neue Form von Metaversum. Und das könnte nochmal für einen ganz, ganz anderen Schub sorgen, weil dann entstehen so sogenannte Wahrnehmungsgemeinschaften. Das heißt, meine sozialen Zirkel, die ich so habe, die kann die Umwelt modifizieren, mit Inhalten erweitern, mit Inhalten ausstatten, die dann nur mir zugänglich sind. Und wenn das noch kommt und die erwartbare Zunahme von dem traditionellen Metaversum in Form von Virtual Reality und in Spiegelwelten, dann wird das schon noch einiges an Fahrt aufnehmen. Und du hast bestimmt auch im Vorfeld deiner Recherche für das Thema bestimmt auch gewisse Zahlen vernommen, wie da die Prognosen sind von großen Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsberatungen. Ja, die Potenziale sind enorm. Nochmal Rückbezug auf meine These. Wir befinden uns dort, wo das Internet sich 1995 bewegte. Es gibt natürlich die AOLs, die da jetzt ganz groß sind. Aber 1995 gab es auch schon Amazon, was damals keiner kannte. Und wir wissen alle, wie die Bewegungen gegangen sind. AOL ist heute eine Anekdote des Internets. Und Amazon definiert nicht nur den Handel auf der Welt, sondern hat auch noch ganz andere Vorhaben, möchte das Weltall erobern und noch einiges mehr machen. Das sieht man also, wahrscheinlich gibt es das Metaversum Amazon ist heute vielleicht schon als kleines Unternehmen vorhanden. In Retroperspektive in 20 Jahren sagen, oh, ich wusste schon, ich hatte schon mal von gehört. So. Genau, deswegen ist ein hochdynamisches Feld. Tagtäglich kommen hier neue Innovationen auf meinen Schreibtisch, die das in so vielen unterschiedlichen Facetten spannend machen, sich damit auseinanderzusetzen und auch nicht nur für Unternehmen, sondern auch, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft? Ne? Wir sind ja gerade viele, viele Bewegungen mit Filterbubbeln, die sich eher noch in Web 2.0 Thematiken bewegen. Was passiert denn, wenn solche abgeschlossenen Communities ihre eigenen Metaversen aufstellen? Ne? Und wenn wir uns diesen Gedanken des Web 3.0 nochmal vergewissern, dass es autonom, autark, dezentral ist, ohne zentrale Kontrolle und Instanz. Was schützt uns davor, dass es nicht ganz böse Varianten eines Metaversums gibt, dass keiner zensieren kann, dass keiner kontrollieren kann? Ja, da stehen uns echt auch einige Überlegungen an, wie wir das von vornherein so gestalten, dass es nicht die Fehler des Web 1.0 und Web 2.0 mit aufnimmt. Gerade mal Hate Speech. Also Hate Speech ist ein ganz großes Thema. Und Stalking, und das wird im Metaversum natürlich nochmal eine ganz andere Mechanik aufnehmen, wenn ich nicht nur der User bin, der texten kann, sondern ein User mit einem virtuellen Avatar, der sozusagen dann auch andere verfolgen kann oder auch virtuell handgreiflich werden kann. Das sind, glaube ich, die Themen, über die wir uns da Gedanken machen werden. Und also wir sprechen gerade auch viel über Medienkompetenz als eine der krassesten Skills, die wir und auch unsere Kinder lernen müssen, um in dieser immer mehr zunehmenden Digitalisierung sich zurechtzufinden. Und das wird natürlich nochmal noch mehr gefordert sein, wenn wir uns permanent in diesen virtuellen Welten bewegen. Na, es gibt auch schon erste Anbieter, die bilden um meinen Avatar herum verschiedene konzentrische Kreise. Und je nach Vernetzungsgrad mit den Avataren dürfen die näher an mich heranrücken. Na, also wenn er mich gar nicht kennt, muss er so digital 15 Meter Abstand halten. Wenn ich schon mal mit ihm getalkt habe, dann vielleicht 10 Meter. Und wenn einer meiner Best Buddies ist, dann darf er auf 5 Meter ran. Und wenn es ein ganz intimer Freund ist, dann so face-to-face. Ne? Und da gibt es schon die ersten Mechaniken, die dem mehr oder weniger entgegenwirken. Also es gibt viele, viele Potenziale, viele, viele Fragen, die es noch zu beantworten gilt. Und das ist natürlich spannend für uns, weil das ist genau unsere Aufgabe hier bei TrainOne, uns diesen Weak Signals, diesen Mikrotrends, diesen neuen Wandelphänomen nicht zu stellen, aber die aufzugreifen, zu verdichten, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, zu inspirieren und uns dann auch Gedanken zu machen, was könnte das denn für dich, deine Unternehmung und deine Zukunft bedeuten.
Und wir werden wahrscheinlich auch als Gesellschaft einiges investieren müssen, und um diesen neuen Phänomen auch irgendwie Herr zu werden und es nicht nur quasi über uns ergehen zu lassen, sondern aktiv und quasi in einem konstruktiven, schönen Ansatz das zu gestalten. Und vielleicht abschließend, das Ungewisse und Unerwartete kann ja auch immer ganz spannend sein, ne?
Ja, total. Und da wird noch einiges kommen, und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, der meine Arbeit so spannend macht und mich auch schon seit diesem für Trendforschungsverhältnisse langen Zeitraum von 13 Jahren hier bei TrendOne hält, dass man tagtäglich mit dieser Dynamik der Welt und jetzt in dem Kontext mit dem Metaversum auseinandersetzen sich darf, und das das befeuert einen auch, um dann die nächsten Entwicklungen ein bisschen zu antizipieren und weiter dann in die Tiefe zu denken, was es denn tatsächlich für uns bedeuten kann in all seinen Facetten dieses Metaversum.
Lieber Sandro, damit darf ich mich für deine Zeit bedanken.
Da nicht führen, wie man in Hamburg sagt.
Danke euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.